ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Wolfgang Ferche, Lektor und Verleger und Zamonienreisender. Ferche wurde 1955 in Lindau geboren. Schon während dem Studium in Konstanz arbeitete er als Lektor bei einem kleinen Verlag. Später leitete er Verlage wie Eichborn, Pieper, Knaus und hat den Penguin Verlag mit aufgebaut. 2022 war er Mitbegründer des Pen Berlin. Wolfgang Ferchel hat zahllose Bestseller-Autoren verlegt und teilweise auch als Lektor betreut, darunter die Zamonien-Romane von Walter Mörs. Mit ihm arbeitet er seit über 25 Jahren eng zusammen. Wolfgang Ferchel kennt Walter Mörs deshalb auch sehr gut, einen Autor, der sich lieber im Hintergrund hält. Herr Ferchel, ich freue mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben Literatur, Philosophie und Geschichte in Konstanz studiert und auch promoviert zur bundesdeutschen Romanliteratur der 50er Jahre. Herr Ferche, wie sind Sie dann ins Verlagswesen gerutscht?
Ja, wir hatten dort einen Literaturdozenten, dem ich sehr viel verdanke. Hermann Kinder, auch ein Autor, begonnen bei Diogenes und der ging dann mit dem Diogenes-Lektor Gerd Haffmanns in den damals neu gegründeten Haffmanns Verlag. Und Hermann Kinder wusste, dass, nachdem ich es mal mit Journalismus versucht hatte, auch in jungen Jahren, und gedacht habe, das ist nichts für mich, dann doch was mit Büchern, also dieser klassische Satz eigentlich für jemanden wie mich, und ich dann schon irgendwie ewig rumpromoviert habe und der Ernst des Lebens dann irgendwann beginnen sollte. Und ich gesagt habe, ja, jetzt muss mal was passieren. Habe ich wirklich angefangen, für den neu gegründeten Haffmanns Verlag Korrektur zu lesen. Also ich habe wirklich sozusagen als Tellerwäscher der Branche angefangen, habe dann die, glaube ich, höheren Weihen des Korrekturlesens, habe also auch eine der berühmten Arno Schmidt Kassetten im Haffmanns Verlag Korrektur gelesen, war sehr anspruchsvoll. Das war ja noch richtiges Handwerk damals, Korrekturlesen. Man hatte drei Stifte, einen roten, einen blauen und einen Bleistift. Mit dem roten hat man Fehler der Setzerei korrigiert, mit dem blauen Fehler des Autors und mit Bleistift durfte man Bemerkungen machen, wenn man dachte, da stimmt was nicht oder man hatte eine sozusagen Lektoratsidee. Und da gab es mal ein Fest im Haffmanns Verlag und da waren auch die sozusagen auch die Satellitenmitarbeiter eingeladen, auch ich. Und Gerd Haffmanns ging rum und sagte dann, wer sind Sie denn? Und so, dann, ich bin eben der und ach, Sie machen immer so interessante Bemerkungen mit dem Bleistift. Wollen Sie nicht mal was lektorieren? Und ich glaube, Gerd Haffmann hat dann irgendwann mal, als ich dann in der Branche zur Kenntlichkeit gekommen bin, gesagt, er habe mich entdeckt und das stimmt.
Es ging dann immer ein Stückchen weiter, ich möchte auch fast sagen, immer ein Stückchen höher. Eichborn Verlag. Und im Eichborn Verlag, da waren Sie Programmchef und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Das war 1997.
Ja, ab 97 war ich da, habe dann auch ganz schnell von dem ganz wunderbaren Menschenkollegen Uwe Gruhle 120 Seiten auf den Tisch bekommen von Walter Mörs. Das waren die ersten Seiten damals des Blaue-Romans. So nach dem Motto, du kommst von der Literatur her, du bist der neue Chef. Walter Mörs ist der wichtigste Autor des Eichborn Verlags, was damals ja einfach war. Ich würde mal sagen, weit über 50% des Umsatzes war die Hochzeit des kleinen Arschlochs, wenn ich es richtig erinnere. 97 ist auch der erste große Arschlochfilm, der ja so gigantisch erfolgreich war, in die Kinos gekommen, weit über 1 Million, goldene Leinwand und so weiter und so weiter. Seitdem habe ich das Glück, Walter Mörs betreuen zu dürfen. Und Sie haben recht, das war eine sehr aufregende Zeit in jeder Beziehung.
Unter anderem gab es auch einen Börsengang. Das war ja auch außergewöhnlich.
Ja, Sie haben recht. Mir kam so ein bisschen zugute, dass ich in meiner Laufbahn auch mal ein Jahr bei einem internationalen Wissenschaftsverlag war. EJ Brill, einem holländischen Wissenschaftsverlag. Und da hat so ein, ja, immer noch vergleichsweise junger Mann, aber ich war schon über 30, der natürlich all diese Kulturflausen im Kopf hatte, schlicht und ergreifend mit dem Kopf auf die Betriebswirtschaft gestoßen worden bin. So nach dem Motto, ist doch ganz klar, diesen Verlag gibt es seit 1600, frag mich nicht. Und wir sind natürlich eine Aktiengesellschaft, also Brill. Aktien, glaube ich, gerade verkauft worden an einen großen internationalen Wissenschaftsverlag. Und natürlich machen wir 1A Outstanding Qualität im Bereich verschiedener Geistes- und anderer Wissenschaften. Aber wir machen natürlich nur Bücher, wo garantiert ist, dass wir Geld verdienen. Also ich hatte keine Flausen mehr im Kopf, als ich zu Eichborn kam. Und ich bin oft morgens erstmal da gesessen, eine Stunde, weil die Liquidität so knapp war. Also das Wasser stand immer Unterkante, Oberlippe so ungefähr. Und insofern war das also in jeder Beziehung eine herausfordernde Zeit, nicht nur eben Programme zu machen, Walter Moers beim Verlag zu halten, sondern eben auch diesen Verlag durchzusteuern und um diesen Verlag zu kapitalisieren. Das war die große Zeit dann vor 2000, neuer Markt, vielleicht der eine oder andere Hörer. Bei dem klingelt da noch was. Und ich glaube, wir haben so die letzte Ausfahrt gekriegt. Und dann ist leider sehr viel schiefgegangen. Ich glaube, das ist eine andere Geschichte.
Viel gelernt haben Sie.
Immer viel gelernt.
Immer viel gelernt. Dann folgen Verlage wie Pieper, Malik, Knaus, Penguin. Welche Station hat Sie besonders geprägt?
Na, ich glaube, die beiden habe ich jetzt genannt. Also wirklich dieses Academic Publishing, diesen Wissenschaftsbereich wegen dieser Räum mal deine Flausen aus dem Kopf. Und dann eben diese Eichborn-Zeit, vielleicht aus folgendem Grund, da der Verlag so unterkapitalisiert war, was ist dann das Pfund eines Verlags, um Autoren zu gewinnen und Autoren zu halten? Das heißt also, jeder im Verlag, jede Abteilung vom Verlag ist aufgefordert, ja, nennen wir es mal, die Bindung zum Autor sehr intensiv zu halten. Ich hatte mir dann so einen Begriff zurechtgelegt, den Autoren gegenüber, aber auch, wenn ich mich recht erinnere, den Mitarbeitern gegenüber. Unsere Autoren sind keine Schlüsselkinder. Also wir können die nicht mit Geld, darf ich das sagen, zuscheißen, wie das im Zweifelsfall ein kapitalisierter, bestens kapitalisierter Konzernverlag kann. Weil wir haben das Geld gar nicht. Also wir können nie bei irgendeiner Auktion mithalten. Also das heißt, wir müssen andere Dinge bieten. Die Intensität der Betreuung, Kreativität in jeder Form von Pressearbeit, im Vertrieb. Wir haben sehr früh angefangen mit dem Internet zu arbeiten, mit der digitalen Welt. Ja. Was hat mich am meisten geprägt? Ich würde sagen, aus der Not eine Tugend machen. Wie arbeitet man sehr intensiv? Was bedeutet Innovation im Verlagsgewerbe? Das musste der Verlag machen, das musste jeder Kollege machen, das musste ich machen. Das hat trotz des Drucks riesen Spaß gemacht. Und ich glaube, das war die Prägung eigentlich für alles, was dann später kam.
Ich habe viele Bücher gelesen, natürlich auch von den Autoren, mit denen Sie gearbeitet haben oder die Sie verlegt haben. Zum Beispiel Birgit van der Beke ist dabei, Volker Kriegel, Jenny Erpenbeck, Thea Dorn. Ja, ich habe auch Markus Heitz gelesen, Klüpfer und Kober, François Lelore. Oh Gott, was habe ich ihn geliebt. Harpe Kerkeling ist gerade raus, aber François Lelore?
Weiß ich nicht. Also François Lelore, das hat Britta Hegetemeyer entdeckt. Das war aber schon klassisch in Frankreich eingekauft. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Man kann auch an Lelore viel über dieses Buchgeschäft lernen. War ich relativ frisch bei Pieper. Eine wunderbare Kollegin, die dann jetzt übrigens dann mit mir dann zu Random House gegangen ist, mit mir dann auch die ersten Schritte gemacht hat mit Penguin und dann auch meine Nachfolgerin geworden ist. Und François Lelore ist in Frankreich auch aus der Familie her ein großer Psychiater bei einem relativ kleinen Verlag, Sachbuchverlag. Und in Frankreich war diese Hector-Geschichte ein Sachbuch. Aufgemacht wie ein Sachbuch. Ganz nüchtern. Hätte ein Wissenschaftsbuch sein können.
Okay.
Und wir haben gesagt, das kann man auch anders verpacken. Und wir haben Millionenseller gelandet mit dem Buch. Und die Franzosen haben sich die Augen gerieben. Ach so, so kann das auch in Deutschland funktionieren.
Auch eine Variante.
Also das sind auch so Geschichten, die sozusagen das Leben schreibt. Und man sieht eben, man muss Dinge immer auch das würde ich sagen, war eben ja so eine Erfahrung, so ein Lernen bei Eichborn, zu sagen, guck die Dinge auch mal immer ein bisschen anders an, dreh sie anders. Heute würde man sagen, überleg mal, mit welchem Narrativ du dieses Buch in den Markt hinausschickst.
Auf welchen Autor sind Sie besonders stolz? Als Lektor oder auch als Entdecker?
Also ich glaube, alle anderen mögen mir verzeihen. Am stolzesten bin ich darauf, dass ich mit einigen eben so wahnsinnig lange arbeite. Am längsten mit Thea Dorn, der Jenny Erpenbeck natürlich. So eine Lektoren-Autoren-Verleger-Autoren-Beziehung, die hat auch immer theoretisch prekäre Seiten, weil das ist wie jede Beziehung, das kann nicht friktionsfrei sein. Weil Autoren sind ja, das gehört ja irgendwie zur Autorenschaft dazu, sie sind dünnhäutig. Und was wir ja in dieser Branche haben, ist, wir haben kein Kriterium für Erfolg, kein messbares Kriterium. Es gibt so eine Anekdote, die ich gerne in dem Zusammenhang erzähle, weil sie klingt erfunden, aber sie ist wahr. Ich werde jetzt nicht sagen, wer der Autor ist. Ich durfte mal einen Autor anrufen und ihm sagen, lieber Autor, wir haben heute Nacht das 1.000.000. Buch fakturiert. Also das heißt, an den Handel verkauft. Und wissen Sie, was der Autor gesagt hat? Ja, Herr Ferchel, interessant. Warum sind es nicht 2 Millionen? Jetzt würde man vielleicht sagen, das ist aber ziemlich, wie soll ich sagen, anspruchsvoller Autor. Ich würde sagen, nein, es ist einfach nur ein Autor. Weil, schauen Sie, also wenn es denn ein richtiger Autor ist, also jetzt richtiger Autor für mich, um das mal so ein bisschen mit Emphase zu sagen, ist einfach, sind Leute eben wie Walter Mörs, wie Jenny Erpenbeck, wie Thea Dorn, wie, also ich arbeite auch im Sachbuch, ja, auch wie Gabor Steingart zum Beispiel, der politische Journalist, die müssen schreiben. Also deren Leben ist Schreiben. Ich glaube, wenn man den, früher hatte man gesagt, den Griffel wegnimmt, heute muss man sagen, wenn man den das Keyboard wegnimmt, dann sind sie in Anführungszeichen, nicht missverstehen jetzt, dann sind sie tot, dann sind sie nicht mehr der, der sie sind. Und ich glaube, alle Autoren sind wahnsinnig verletzlich. Ich glaube, jeder weiß das. Und wenn er nur einen Gebrauchstext schreibt, ja, wenn jemand sagt, du hör ich mal zu, das und jenes und so weiter und so
es
weiter.
Das ist ja ein Stück Persönlichkeit.
Ja, das ist immer ganz schnell verletzend. Und das heißt also, man ist süchtig, ja, angewiesen auf Liebe und Zuwendung. Und wie materialisiert sich die? Wenn der Verleger sagt, du hast ein ganz tolles Buch geschrieben. Wenn ein Rezensent schreibt, das ist ein tolles Buch. Wenn er schreibt, das ist ein blödes Buch, ein schlechtes Buch. Das verletzt. Das andere ist nicht genug. Also ist es dann doch das verkaufte Exemplar. Ich verkaufe 10.000 Bücher und Sie können zu Recht sagen, warum nicht 20? Ich verkaufe 50, warum nicht 100? Ich verkaufe 1 Million, warum nicht 2? Und ich muss es beantworten können. Das ist meine Aufgabe als Verlag. Neben vielen anderen Dingen, über die wir schon ansatzweise gesprochen haben, der, sag ich mal, Betreuung von Text und Pressearbeit und, weiß ich nicht, ein Blümchen oder ein Fläschchen Hochprozentiges zum Geburtstag.
Sie haben unfassbar viel in Ihrem Leben gelesen.
Ich fürchte, ja.
Ja, Gutes, aber auch Schlechtes.
Wenn man jetzt Dinge liest, die nicht so gut sind, auch dafür gibt es natürlich, legt man sich einen Spruch zurecht, ich muss eine Flasche Wein nicht bis zu Ende austrinken, um herauszufinden, dass sie mir nicht schmeckt. Und man muss auch dem Druck widerstehen, dass selbst wenn man jemanden gut kennt, dem man dann sagt, du, ich habe auf Seite 30 abgebrochen. Es gibt auch wirklich Leute, die ich gut kenne, die mir irgendwann ein Manuskript gegeben haben. Es gibt einen sehr tollen Journalisten, der eigentlich Sachbücher geschrieben hat und der mal einen Roman geschrieben hat. Und dem habe ich gesagt, lass stecken. Der rief mich vor gar nicht so langer Zeit an und hat gesagt, du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir heute bin, dass du mir damals gesagt hast, ich soll das sein lassen. Da muss ich dann nicht 526 Seiten lesen, um zu sagen, das ist nichts für mich. Wobei, das muss man immer ganz klar sagen. Das ist immer auch die Botschaft, die ich jedem gebe. Ich habe meine Meinung. Du magst jetzt glauben, der hat viel gemacht, der hat auch viel erfolgreiche Bücher irgendwie betreut. Aber wissen Sie, eigentlich ist es genau genommen so. Wir irren uns in der Zehnerpotenz öfter, als dass wir uns nicht irren. Als Verlage, als Lektoren, als Verleger. Weil sonst würden wir ja in jeder Saison nur Bestseller machen. So, trotzdem werden sie daran gemessen und dann sprechen einem Leute eine Kompetenz zu. Und ich sage immer, ich sehe das nicht. Aber jemand anders sieht es vielleicht anders und der andere hat vielleicht recht. Weil das ist ein Meinungsgeschäft, kein Wissensgeschäft.
Was lesen Sie gerne, wenn Sie heute lesen? Privat?
Ich bin Allesfresser. Ein richtiger Omnivore.
Kein Genre, was besonders...
Nee. Also ich lese auch Belletristik-Sachbuch. Ich betreue auch Belletristik-Sachbuch. Früher habe ich das so gemacht als Student. Ich habe mir das, weiß auch nicht, also so hat man halt früher studiert, muss man sagen. Ich glaube, heute geht das überhaupt nicht mehr mit diesen Curricula und so. Dann hat man sich mal hingesetzt und dann habe ich mal, weiß ich nicht, in 4 Wochen den ganzen Schnitzler gelesen oder so. Ja. So. Und das habe ich gerade neulich gedacht, die Zeit müsste ich mir wieder mal nehmen, ja, zu sagen, also wen will ich jetzt nochmal lesen und gucken, trägt das noch?
Ja.
Also ich habe übrigens begonnen mit manischer Karl-May-Lektüre. Ich bin begeisterter Leser der Arabien-Geschichten.
Hatten Sie nie das Gefühl, wenn man so viel liest, müsste man ja wissen, wie es geht? Ich schreibe jetzt mal einen Roman. Sie haben Sachbücher geschrieben, aber keine Romane.
Frau Abraham, ich glaube, das denken einfach so Leute auf der anderen Seite.
Ich sitze auf der anderen Seite,
Weil das ist ja klar. Also sagen, das Kochbuch für den erfolgreichen Roman oder Sachbuch. Ich liebe den Autor, der kommt und sagt, sag mal Wolfgang, wenn ich da jetzt ab Seite 30 noch einen Hund reinschreibe, ein Mops oder ein Pudel oder ein Dackel, verkaufen wir dann 20.000 mehr? Nein, also so funktioniert's halt wirklich nicht. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es so nicht funktioniert. Ein Kollege hat mal gesagt, das finde ich sehr gut, Verlegen ist geregeltes Glücksspiel. Wobei ich habe schon immer versucht, den Autoren in der Akquise-Situation dann zu sagen, das Einzige, was ich zusagen kann, ist, wir versuchen die Bedingung der Möglichkeit eines Erfolges herzustellen. Wer dir einen Erfolg verspricht, okay, mit dem müsste ich mich mal im Dunkelkämmerlein auseinandersetzen.
2018 haben Sie sich so aus dem Verlagsgeschäft mehr oder weniger zurückgezogen. Was machen Sie eigentlich privat?
Außer lesen.
Reisen. Wohin?
Ab dem 50. Lebensjahr, also mit gewissen Schwerpunkten, natürlich auch klassisch Italien, Frankreich, Spanien und so. Meine Frau hat lange in Spanien gelebt, deswegen gab es immer so einen gewissen Spanien-Schwerpunkt. Orient, arabische Welt, islamische Welt, Iran, zuletzt einiges Zentralasien. Sehr interessant eben post-sowjetische Gesellschaften. Treffen sich immer ganz verschiedene Dinge. Also es ist ein bisschen wie beim Lesen, so als ich sagte, omnivore, Landschaft, Kultur und aktuelle politische Umstände. Also gerade jetzt Zentralasien als Fokus geopolitischer Probleme.
Super spannend.
Turbulenzen, super spannend. Auch dann zu sehen, wie unsere mediale Welt oft aus meiner Sicht ganz weit weg ist von dem, wie man die Länder erlebt. Und ich denke, ich komme von einer 3-4-wöchigen Reise zurück und fühle mich dann als, zuletzt war es Tadschikistan-Experte. Ja, wissen Sie, wenn Sie sehen, dass auf diesem Pamir-Highway, wo Sie jetzt heute für 150 Kilometer 2-3 Tage brauchen, die Chinesen eine Autobahn bauen und auf dieser, auf dieser Projekttrasse jetzt schon jeden Tag 150 E-Autos Richtung Dushanbe gefahren werden und zwischendrin direkt am Ufer des Panj, das ist der Grenzfluss, ein sehr wilder Grenzfluss, auf der anderen Seite ist Afghanistan, eine Schnell-E-Ladestation steht mit 100 elektrischen Autos, die da umgeladen werden und sie machen ein Foto, diese Elektrocars, die Schnellladestation, und auf der anderen Seite reitet der Afghane auf einem Esel durch ein Dorf mit Lehmarchitektur und in der Nähe 7500 Russen stationiert sind, Soldaten, dann haben sie da einen richtigen Nukleus. Ja, und das gönne ich mir jetzt heute neben dem Lesen.
Und über eine ganz außergewöhnliche Reise sprechen wir gleich nach Ihrem ersten Musikwunsch. Was hätten Sie denn gerne?
Es hat mit Walter Mörs zu tun. Ich habe in der letzten Zeit, also Walter ist ja der große Parodist und er hat eine Parodie auf Prokofjew, Peter und der Wolf, Petar und der Laubwolf. Und da wir zufällig erfahren haben, dass Prokofjew jetzt gemeinfrei ist, man konnte nie damit was machen, weil man müsste Leute überzeugen, haben wir gesagt, jetzt lektorieren wir das mal so richtig. Ja, also es ist eine richtig schöne, so ähnlich wie das neue Buch auf dem Walter Mörs, ein bisschen eine böse, eben nicht so didaktische Parodie. Und ich habe es mir eben ganz oft angehört und dann habe ich gedacht, ich bringe das mit, die instrumentale Geschichte, also den Erzähler, nicht also die instrumentale Geschichte, eben Prokofjew, Peter und der Wolf von Walter Mörs, dann vielleicht irgendwann bei einer mutigen Oper als Parodie, und das hören wir jetzt. Thank you.
Peter und der Wolf in der Instrumentalversion von Sergei Prokofjew. Für meinen heutigen Doppelkopfgast Wolfgang Ferche, Verleger und Zamonienreisender. Für mich ist es wirklich ein großes Privileg, jemanden zu treffen, der Zamonien bereist hat. Den Ort kenne ich nämlich nur aus Erzählungen bzw. aus den Büchern. Wie war Ihre erste Reise dorthin?
Ich glaube, wichtig ist erstmal, sich klarzumachen, man muss es zulassen. Zamonien steckt wirklich eigentlich überall drin. Und meine erste wirkliche Reise nach Zamonien war nach Buchheim in die Stadt der träumenden Bücher. Da zieht es einen natürlich als Lektor hin, wenn sich in einer Stadt alles eben nur ums Buch dreht, aber sozusagen die immerwährende, ja, Hyperbuchmesse, ja, in jedem Laden, in jedem Café, die Antiquariate, der Verkehr auf den Straßen, der sich da nur drum dreht, Menschen, die am Straßenrand Gedichte, Texte deklamieren, dann muss man natürlich irgendwie logischerweise Bienenbrot probieren. Und wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat, dann weiß man ja auch, dass es sehr gefährlich sein kann.
Wollte ich gerade sagen, da wohnt der Bücherdrache.
Ja, da wohnt der Bücherdrache. Da weiß man ja, dass man sehr tief in diese sogenannten Katakomben, also da muss man sich nochmal klar machen, da gibt's ja auch Gott sei Dank das eine oder andere Buch drüber, über Buchheim. Also man kann es dann wie ein Reiseführer eigentlich lesen und dann weiß man, es gibt eine Unterstadt, ein Labyrinth. Niemand weiß so genau, wie tief das ist. Und da lauern zwei Dinge. Auf der einen Seite möglicherweise eine Quelle für Inspiration. Dahin zu kommen ist aber eben riskant. Also ich bin dann eher, würde ich sagen, ein Schisser. Ich habe mich zwar schon in so Antiquariatshöhlen reingewagt, ja schon ein bisschen so den Geruch oder sollen wir es mit einer Metapher sagen, den Sound, ja, ja. Den Sound der Bücher. Ich habe auch so ein Zitat mitgebracht aus einem Reiseführer, träumende Bücher, was das ausmacht, ja, nämlich so nannte man in Buchheim die antiquarischen Bestände, weil sie aus Sicht der Händler nicht mehr richtig lebendig und noch nicht richtig tot waren, sondern sich in einem Zwischenzustand befanden, der dem Schlafen ähnelte. Ihre eigentliche Existenz hatten sie hinter sich, den Zerfall vor sich. Und so dämmern sie vor sich hin, zu Millionen und Abermillionen in all den Regalen und Kisten, in den Kellern und, jetzt kommt's, in den Katakomben von Buchheim. Nur wenn ein Buch von suchender Hand ergriffen und aufgeschlagen, wenn es erworben und davongetragen wurde, dann konnte es zu neuem Leben erwachen. Und das war es, wovon all diese Bücher träumten. So, das ist so diese Verführung, ja. Und wenn man dann eben den Bücherstaub riecht oder auch, ja, wenn ein Buch frisch gedruckt ist. Ach, ja. Also manche mögen da ja denken, das riecht ja wie Chemie. Ja, also diese Farbe, komischerweise, ja. Auch das hat so eine Sucht, das kann einen dann in das Labyrinth ziehen. Ich habe das vermieden. Das ist wie, wenn man so anders reist. Wir haben ja gerade gesagt, Orientreise. Man geht dann auch nicht in jeder Stadt, in jedes Eck der Stadt. Also ich war zwar in Kairo auch auf diesem berühmten Friedhof, wo die Menschen diesen großen Grabmännern leben und wirtschaften. Ja, makaber übrigens ist das arabische Wort dafür. Wunderbar, ja. Aber weiter vordringen wollte ich dann doch gewarnt nicht, weil auf der einen Seite gibt's ja wirklich nicht nur die träumenden Bücher, die da liegen. Es gibt auch die lebenden Bücher, die zum Teil sehr gefährlich sind. Und vor allem, es gibt die Bücherjäger, die eben nach so wertvollen Bücherschätzen suchen. Und da wollte ich doch nicht mich damit konfrontieren. Es ist schon sonst immer gefährlich genug, was man so treibt. Und ja, das war so eine sehr intensive Erfahrung mit Buchheim. Und ansonsten ist es wirklich so, dass ich manchmal gar nicht unterscheiden kann, wenn ich auf Reisen bin. Bin ich jetzt eigentlich in der wirklichen Welt? Also ich erinnere mich an eine Marokko-Reise. Wir sind in Agadir gelandet und übrigens um Agadire geht es. Mhm. Und dann sind wir da durch die Landschaft gefahren. Das ist dann ja natürlich Halbwüste, Wüste. Und dann taucht in der Ferne ein Kegelberg auf. Und auf diesem Kegelberg ist Architektur. Und ich komme näher und näher. Und ich weiß, im selben Moment, ich bin eigentlich nicht mehr in Marokko. Ich nähere mich der Lindwurmfeste aus der Stadt der träumenden Bücher, wo Hildegund von Mythenmetz herkommt und wo diese ganzen Lindwürmer sind, die in Zamonien die Literatur schaffen. Gut, wenn Herr Mörs darüber schreibt, dann ist das, man fällt durch so ein Dimensionsloch. Das stellt man sich dann so spektakulär vor irgendwie. Aber das ist ein ganz schleichender, sanfter Übergang. Und dann kommt man wieder runter von dieser Lindwurmfeste und dann fährt man ein Stück weg und dann ist es wieder ein Agadir.
Zamonien ist bekannt für seine außergewöhnlichen Kreaturen und Wesen. Eine Kreatur haben Sie gerade schon angesprochen, Hildegunst von Lütenmetz. In der Lindwurmfeste wohnt er und er schreibt die Bücher über Zamonien und klärt uns so ein bisschen darüber auf. Welches Wesen hat denn den größten Eindruck auf Sie gemacht in Zamonien? Ich persönlich mag ja auch die Wolpertinger sehr gern, weil ich mit den Wolpertingern eingestiegen bin.
Natürlich ist es schon wirklich Mythenmetz. Also wir müssen ja mal vorsichtig sein. Alles, was wir über Mythenmetz wissen, obwohl wir sind ihm ja einmal wirklich begegnet, wir haben ihn ja mal erlebt. Es gibt ja ein ZDF-Interview mit Hildegunst von Mythenmetz am Schreibtisch sitzend, wo er ja nicht nur, wenn ich richtig erinnere, so eine ganz angenehme Figur ist. Also man könnte sagen, er ist ein Autor mit großem Selbstbewusstsein, aber er ist ja quasi in Zamonien jetzt in unserer Terminologie ein Shakespeare plus ein Goethe plus ich weiß nicht was.
Alles, was wir uns vorstellen können.
Also er ist ja also überlebensgroßer Autor, an den ja keiner rankommt. Wir kennen zwar noch viele zamonische Schriftstellernamen, Werke kennen wir ja eigentlich außer Titel ja nur von Mythenmetz.
Tatsächlich, ja.
Und das vermittelt uns ja wiederum der Übersetzer Moers. Insofern müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir da wissen und was wir nicht wissen. Aber Mythenmetz ist da eben wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, mit der man aber auch erstmal zurechtkommen muss. Für Sie ist es der Wolpertinger, also Rumo. Das ist, wenn ich das sagen darf, aus meiner Erfahrung sehr untypisch. Ja, Sie sind ja eine Frau. Rumo ist ja doch.
Ist ein Held.
Ist ein Held und ist so meiner Meinung nach auch in der Interaktion mit den Moers-Fans dann doch eher der männliche Leser. Eine Figur, die ich noch sehr liebe, ist der Stollentroll aus dem Blaubeerroman. Der Stollentroll ist ein Geschichtenerzähler. Man könnte aber auch sagen, ein notorischer Lügner. Und so ein Verleger hat es ja, das muss ich auch mal ein bisschen jammern, manchmal nicht so leicht, weil er ist ja immer an allem schuld. Es könnten immer ein paar tausend Exemplare mehr sein oder eben die Presseabteilung hätte noch ein bisschen mehr machen können.
Die Worte
man hätte
nicht so
noch mehr
hart.
Geld für die Werbung. Wo ist denn meine Leuchtreklame in der Frankfurter U-Bahn und so? Da man ja immer enttäuscht sein kann über das Ergebnis, ist der Verleger schuld. Und das Motto des Stollentrolls ist, kannst mich ruhig treten, das tun alle. Das ist dann sozusagen mein stiller Trost an einem langen Tag, wo es vielleicht ein paar unangenehme Gespräche gegeben hat. Dann sage ich, Wolfgang, du bist doch einfach nur ein Stollentroll.
Hildegunst von Mythenmetz, der ist ja der Meister der Erzähldramatik. Über was redet man so, wenn man so jemanden trifft?
Ich rede ja mit Walter Moers. Ich rede ja durch Walter Moers mit Mythenmetz über das Reisen. Weil Walter Moers ist ja, oder die beiden Moers sind große Reisende. Walter Moers sagt ja immer wieder in Interviews, eigentlich hat er Zamonien in Amerika entdeckt. Also ich glaube, es gibt kaum einen Teil Nordamerikas, wo die nicht gereist sind.
Also auch die Lindwurmfeste.
Teilweise. Er hat seine Lindwurmfeste wahrscheinlich in Amerika gesehen. Ich habe sie in Marokko gefunden. Und ich bin ganz sicher, Sie kriegen drei Briefe beim Hessischen Rundfunk, wo jemand sagt, meine Lindwurmfeste ist in Nordhessen.
Sie haben übrigens auch die Kurinsel Eidernorn besucht.
Ja.
Die Überfahrt habe ich gehört. Ist nicht ohne.
Ja, dann haben Sie eben ja auch einen Text als Reiseführer gelesen. Das habe ich auch gelesen. Bestätigen kann ich das nicht, weil bei uns, also ich bin bei einer Frau dahin gefahren, wir reisen nicht immer zusammen. Und bei uns gab es zwar eine kräftige Dünung und ich war grauenhaft seekrank, aber ich habe jetzt nicht einen dieser wilden Tornados oder diese wilden Gewitter erlebt. Also das war wirklich eine sehr glückliche Fügung, aber ich war einen ganzen Tag krank, als ob ich weiß nicht, wie viel Flaschen Fusel getrunken hätte. Es wirklich, es war grauenhaft. Also was ich damit sagen will, es braucht gar nicht den großen Sturm. Aber wie wir wissen, war ich wahrscheinlich dann, jetzt nicht der Letzte, das ist ja jemand anders gewesen, aber ich war einer der Letzten, die Eidernorn noch besuchen konnten. Und letztendlich hat ja Hildegunst von Mythenmetz Zamonien, aber nicht nur Zamonien, auch unsere Welt gerettet. Insofern bin ich einer der wirklich der Letzten, die Eidernorn noch, also das reale Eidernorn, nicht das erfundene.
Erleben.
Konnte. Nicht das Eidernorn, das uns allen steckt, sondern ich habe es noch wirklich erlebt. Ja.
Bringt mich auf die nächste Frage. Wie würden Sie die zamonische Literatur im Vergleich zu unserer irdischen Literatur sehen?
Wir kennen ja nur Mythenmetz, das ist ja das Gemeine.
Ja.
Und also wenn wir Mythenmetz glauben dürfen, oder wenn wir jetzt gerade vom letzten Zamonienbuch, also von diesen Flabeln ausgehen, Moers schreibt ja im Nachwort, dass die Übersetzung diesmal sehr, sehr besonders war, weil er sich doch sehr frei machen musste von der zarmonischen Welt. Damit er den Humor in unsere Welt kriegt, musste er sehr viele Anleihen ja aus unseren gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Debatten machen. Identität, Altern und so weiter und so weiter. Insofern ist es ein bisschen eine Blackbox für uns. So. Aber es scheint schon so zu sein, als ob die zarmonische Literatur auf der einen Seite eine sehr üppige Erzählliteratur ist, wo es wirklich darum geht, ganz detailliert Welten zu entwerfen. Auf der anderen Seite scheint sie auch in Teilen sehr actionbezogen zu sein. Gerade wenn wir an das vorletzte Buch denken, Die Insel der 1000 Leuchttürme, wo wir ja einen riesigen Anlauf haben, ja, mit ganz ausführlichen, breiten Schilderungen, wie es eben auf dieser Insel Eidernorn eben so zugeht. Und wie wir dann zum Schluss eben in eine solche atemberaubende Apokalypse verstrickt worden sind. Ich habe immer gedacht, als ich das Manuskript zum ersten Mal las, wenn Herr Emmerich Animationsfilme machen würde, müsste er diesen Zarmonien-Roman verfilmen. Das ist die größte Apokalypse, die wahrscheinlich so. Also irgendwie scheint mir die zarmonische Literatur da durchaus in die Extreme zu gehen. Und etwas anderes, wo ich aber nicht weiß, ob das eben doch stark durch den Übersetzer geprägt ist, also durch Walter Moers ist, es scheint überhaupt immer in Zarmonien um Humor zu gehen. Das gilt sowohl für Mythenmetz als auch für Moers. Sie haben eine grundsätzlich humorvolle Haltung zur Welt generell. Ja, also ich glaube, Humor ist eine Haltung zur Welt und Komik ist das, was man aus der Haltung macht. Also ich würde sagen, Mythenmetz und Moers sind Autoren der Hochkomik, weil sie zu allem ein Humorverhältnis haben, auch zur Sprache. Deswegen haben wir ja in diesen Romanen so viel Sprachwitz, aber auch ganz viel parodistischen Witz. Und das scheint mir die zarmonische Literatur, und das kann man ja jetzt nicht sagen, dass die deutsche Literatur reich an klugem Humor ist.
Was halten Sie von dem neuesten Wurf? Das Eichhörnchen, das rückwärts leben wollte.
Hat mich erstmal umgehauen, als ich das bekam. Es ist zwar aus Zarmonien, aber ich glaube, man muss Zarmonien gar nicht kennen, um diese Flabeln, also das sind Fabelparodien, das L ist uns nicht reingerutscht als Tippfehler. Das ist eine Gattung, die hat offensichtlich Hillegunst und Mythenmetz in Zarmonien erfunden und Moers bringt sie ins Deutsche. Es gibt auch ein Nachwort von Walter Moers. Humor ist ein ernstes Geschäft. Es geht darum, wie übersetzt man Humor. Was wir ja auch wissen jetzt aus unserer Humortheorie, wir lachen nicht alle über das Gleiche. Humor in eine andere Kultur zu transferieren, ist mit das Schwerste. Und also wenn Moers eben offensichtlich ein Autor ist, der mit Humor umgehen kann. Mich hat er zum Lachen gebracht, wenn ich mich recht erinnere, als Sie mich anriefen, ob wir einen Doppelkopf machen, habe ich Sie gefragt, haben Sie gelacht? Und Sie haben gesagt, ja. Und wir verraten jetzt nicht, bei welcher Flabel Sie herzhaft gelacht haben. Ja. Und das ist jetzt übrigens mein Test mit Lesern, die ich jetzt treffe oder getroffen habe, ja, auch auf der Buchmesse. Die sagen, ja, toll, hat uns gefallen mit den Fabeln. Und ich sage, bei welcher Fabel hast du gelacht? Und ich kategorisiere die Menschen jetzt danach, bei welcher Fabel das war.
Haben Sie sich schon Gedanken über den nächsten Musikwunsch gemacht?
Ja, schließt ein bisschen an diese Passage mit dem Reisen an. Bin mehrmals in Georgien gereist und in Georgien gibt es sehr faszinierende Musik. Die Menschen singen dort. Im August findet in Svanetien, das ist eine Region im Kaukasus, die Svanen leben dort. Mhm. Das sind Christen, Orthodoxe und dort finden aber Opferfeste statt. Da werden Tiere geschlachtet im Kontext eines christlichen Altars. Auf diesem christlichen Altar brennt ein Feuer wie in der Antike und dort wird an dem Altar polyphon gesungen, mehrstimmig. Als wir da waren, war ein Musikethnologe und der hat die These, dass damit überhaupt der menschliche Gesang angefangen hat. Und das kam mir doch alles sehr, sehr zarmonisch vor. Und diese Form des Gesangs, wenn Sie in Georgien reisen und in der Kirche oder sonst wo sind, tauchen plötzlich ein paar Leute auf, eine Familie, eine Freundesgruppe, die stellen sich hin und singen mehrstimmig. Und man denkt immer, man ist ergriffen und man denkt, man muss heulen. Und das ist eben auch eine sehr emotionale Geschichte.
georgischer polyphoner Gesang, gewünscht von Wolfgang Ferchel, meinem Gast im HR2 Doppelkopf. Vielen Dank für die schöne Reise nach Zamonien und Ihre Eindrücke. Die Zamonien-Romane schreibt Walter Moers. Er maskiert sich dabei als Übersetzer eines mehrhundertjährigen Lindwurms, über den haben wir auch schon gesprochen, Hildegunst von Mythenmetz. Walter Moers ist dafür bekannt, dass er ein sehr zurückgezogener Autor ist, der die Öffentlichkeit meidet. Herr Ferchel, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit so einem geheimnisvollen, also für uns geheimnisvollen Autor?
Ja, also erstmal auf dieser Ebene Lektor, Autor, Verleger, Autor, ganz normal. Da ist gar kein großer Unterschied, außer dass es halt sehr intensiv ist. Gut, auf der anderen Seite, weil wir uns so lange kennen, weil die Romane oft auch sehr lange sind und weil es eben immer sehr viele Reaktionen gibt und es viel zu machen gibt. Für den Verlag jetzt als Ganzes ist natürlich die Betreuung eines Walter Moers, eines Autors, der eben nicht die Öffentlichkeit sucht und sich vor jedes Mikrofon gerne geht oder auch vor jede Kamera gerne geht, irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite würde man von Walter Moers nie hören, dass er die Presseverantwortliche dafür angreift, dass sie es wieder nicht geschafft hat, ihn zu Lanz oder zu 3 nach 9 oder zu einem HR-Doppelkopf zu bringen. Dieser Vorwurf wird nie auf jemanden zukommen. Das ist der Vorteil für den Verlag. Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, weil der Verlag ist immer aufgefordert, einen Bypass zu legen. Mhm. Wie können wir einfach den Menschen da draußen klar machen, es gibt einen neuen Roman von Walter Moers. Herr Moers bloggt nicht, Herr Moers hat keinen Facebook-Auftritt, Herr Moers TikTokt auch nicht. Ja? Also der Verlag muss dann irgendwas machen. Aber ich habe so für mich so einen Spaß mit Walter Moers. So sollte es mal gar nicht mehr funktionieren. Da kannst du ja immer noch zu Lanz gehen, wenn es den dann noch gibt.
Ich finde, die Bücher sind immer sehr hochwertig.
Also kann man ganz klar sagen, darauf legt Walter Moers einen großen Wert, auch jeder Verlag und ich bin ja auch da der Hüter. Und man muss auch sagen, Walter Moers hat im Laufe der Zeit wie so eine Werkstatt um sich herum versammelt. Ja, also der Buchdesigner, also ich arbeite schon lange mit ihm zusammen. Wenn ich lektoriert habe, dann übersehe natürlich auch was und dann arbeitet Walter Moers eben was ein oder nicht ein. Und dann gibt es nochmal einen Lektor, der auch im Impressum steht, Rainer Wieland, sehr kluger, wunderbarer Kollege, auch übrigens Herausgeber der anderen Bibliothek. Und kleines Geheimnis, kleine Preview, Walter Moers gibt zum 100. Geburtstag eines seiner Säulenheiligen, Edward Gorey, den großen amerikanischen Zeichner und ja Nonsensdichter, in der anderen Bibliothek als Sonderband einen Band über Edward Gorey heraus. Grandioses Buch wird das. Und auch das ist natürlich ein Buch der Buchkunst. Da kommen wir jetzt ja auch her. Und das ist auch, finde ich, toll. Ja, wir haben fantastische Literatur. Wir haben absolut breit lesbare Literatur. Und ich sage, wir tun auch noch was für dieses alte, klassische Buchgewerbe. Also wir setzen zwar nicht mit Bleibuchstaben und so. Es ist schon alles digital, aber es ist schon noch also vom Papier und dass es so geriffelt ist und so weiter. Und wir haben natürlich immer die Diskussion, müssen wir das ändern, das Erscheinungsbild? Müssen wir es mal machen? Und jedes Mal entscheiden wir uns und sagen, wir bleiben bei diesem Erscheinungsbild. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal entscheiden und sagen, wir machen nochmal, vielleicht für andere Zielgruppen, nochmal eine andere Ansprache. Übrigens, andere Länder verpacken den Moers zum Teil ganz anders. Und wir sagen dann auch immer, auch wenn wir so ein bisschen die Nase rümpfen, wir sagen, sollen die das machen, wie sie glauben, wie es für ihren Markt richtig ist. Aber wir werden, glaube ich, noch eine Zeit lang dabei bleiben. Format, Ausstattung, hochwertig, Lesebändchen, immer die Erstauflage ja mit Farbschnitt oben. So eine Geschichte, die wir angefangen haben, in dem Wissen, Walter Moers tritt nicht auf. Also was wir vorher besprochen haben. Welche Instrumente haben wir noch was zu machen? Ausstattung ist ein Teil davon. Lesebändchen, klar. Walter Moers sucht die Farbe persönlich aus.
Ach, erzählen Sie noch ein bisschen mehr über Walter Moers. Was ist das so für ein Typ?
Ich glaube, das kann ich erzählen, weil er das selber im Interview gesagt hat. Jemand, der sehr früh aufsteht. Kann schon sein, dass die erste Mail um 5.36 Uhr oder so kommt. Also das heißt, wenn ich um 7 so mal so halb verschlafen auf das Handy natürlich erstmal gucke, kann schon sein, dass ich da eine Mail von oder mehrere Mails von weiter habe. Ja, einfach, wenn man sich als Verlag einen Autor schnitzen dürfte, könnte er aussehen wie Walter Moers. Ja, er ist erfolgreich. Ja, gut, er schmeißt manchmal Termine. Ja, also begann schon mit dem Blaubeer, angekündigt, wenn ich mich recht erinnere, für Herbst 98, erschienen Frühjahr 99. Ja, meine Oma hätte gesagt, gut Ding will Weile.
Die ersten Hörbücher, wie zum Beispiel die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, die hat Dirk Bach gesprochen.
Oh ja.
Hier im Hessischen Rundfunk.
Oh ja. Das war, wenn ich den Erzählungen glauben darf, nicht ganz einfach. Dirk damals schon war noch nicht die ganz große Vegetarier- oder Veganwelle. Also schon damals so, er wurde abgeholt in Köln mit dem Auto. Man sagt jetzt, wahnsinniger Aufwand, wahnsinnig teuer. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, der muss hier, ich weiß nicht wie viele Stunden am Stück, in einer Konzentration ohne Versprecher gelesen haben, sodass er das alles wieder reingespielt hat. Mit dem anderen hättet ihr, ich weiß nicht, wie viele Studiotage oder zig Studiotage mehr gebraucht, sind ja lange Romane. Und das ist noch eine schöne Anekdote, wenn wir so gemütlich beisammen sitzen in so einem HR-Studio. Und dann gab es in der Alten Oper, ich glaube Welttag des Buches, die Honoration des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Anzug und Krawatte. Und Dirk Bach las aus der Stadt der träumenden Bücher, unter anderem natürlich die Stelle, die ich vorher auch vorgestellt habe. Und die Leute saßen drin skeptisch, ja, so nach dem Motto, was muten die uns dazu? Dirk Bach mit Walter Mörs, dem Autor des kleinen Arschloch, Fantasy, ja, Igitt. Dann las Dirk Bach sich an irgendeinem schrillen Hemd und die Leute richteten sich auf, wurden immer aufmerksamer. Ich glaube, so viel Visitenkarten wie nach dieser Lesung, auch Herr Ferkel, das war ja interessant, können Sie mir mal ein Buch schicken lassen? Ja, habe ich noch nie eingesammelt in der Alten Oper.
Walter Mörs illustriert. Gibt es da bestimmte Herausforderungen jetzt aus Verlegersicht?
Layout wird aufwendiger. Jemand muss natürlich ordentliche Lithos machen, es muss gut gescannt werden. Da hast mehr Kosten drauf. Dafür meinen wir auch, kann man auch den anderen an Euro mehr machen. Da würde ich auch gerne mal einen Schläger auf die Preise machen, weil es immer eine Diskussion ist, nicht nur bei Mörs, überhaupt in der Buchverlagsbranche. Man muss sich ja klar machen, was kostet die 600 Seiten Blaubeerroman? Die kosteten damals 49,80 Mark. Es hat noch kein Zamonien-Roman 49,80 Euro gekostet. Der letzte kostete 42. Es gibt, glaube ich, keine Dienstleistung und kein Produkt, gemessen an D-Mark-Zeiten, was nicht mindestens 1:1 ist. Ich denke, sowohl die Gehälter als auch die Mieten, ein Kinobesuch, der Besuch eines Rockkonzertes. Es gibt ein einziges Produkt, das es nicht geschafft hat, auf mindestens 1:1 zu kommen. Das ist das gedruckte Buch, das Hardcover. Das Taschenbuch ist so, das gebundene Buch nicht. Also die Branche hat da aus meiner Sicht, das sage ich jetzt sozusagen als Ex-Verleger, wirklich sich in eine ganz ungünstige Position gebracht. Mit dem Grund, warum sie unter Druck steht, die Branche. Sie hat es nicht geschafft, darf ich das so ökonomisch sagen, ihr Premium-Produkt auch selbstbewusst zu Preisen anzubieten, wo das überall akzeptiert ist. Und kurioserweise haben wir damit auch die Leser so verwöhnt, dass sie eigentlich meckern. Bei ganz normalen Sachen. Ausgangspunkt war, das macht es für den Verlag teurer. Auch die Ausstattung natürlich der Zamonienbücher. Aber wir haben auch einen Mehrwert. Es macht die Bücher einzigartig. Was sagt Walter Mörs manchmal? Genau genommen sind doch eigentlich nur meine Romane wirkliche Graphic Novels. Betonung natürlich auf Novel.
Was bedeutet Zamonien für Sie persönlich?
Das ist Teil meines Lebens. Ich glaube, mal eine Frage, die ich ganz kurz beantworten kann.
Wann kommt das Schloss der träumenden Bücher? Das ist das Ende der Buchheim-Trilogie, 2011 angekündigt.
Immer wieder neu angekündigt, das ist bei Walter Mörs so. Wir haben ja inzwischen längst gesagt, wir kündigen nur an, wenn wir mit dem Buch schon im Satz sind. Genau genommen weiß ich es nicht. Ich weiß, wir haben den größten, tollsten Cliffhanger der Weltliteratur, auch den fiesesten Cliffhanger der Weltliteratur. Auch ich bin natürlich genauso, ich bin ja da auch nur normaler Leser, also ich habe da auch gar keinen Einfluss drauf.
Ja, es liegt nicht in der Schublade.
Es liegt nicht in der Schublade. Es gibt Teile, davon weiß ich. Ich hatte auch mal was zu Hause, aber es ist einfach nicht fertig. So, und Walter Mörs sagt ja selber, man muss sich das wirklich so vorstellen, also das ist natürlich jetzt eine Metapher dafür. Da ist ein großer Herd in Hamburg und da stehen sehr viele verschiedene Gerichte und alle kochen so ein bisschen vor sich hin. Mal wird hier mal ein bisschen gezeichnet, mal wird hier mal ein bisschen weitergeschrieben, wird hier was abgeschmeckt und so. Und irgendwann ist was fertig und dann bekommt es Elvira Mörs und dann bekomme Ich-es. Und man kann bei Walter Moers weder mit guten Worten noch mit Geld oder mit schon gar nicht mit Druck irgendwas erreichen. Wir haben die lockere Verabredung, dass ich es noch erleben werde. Ich bin ein rüstiger 68er, der sich einbildet, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu sein. Also das heißt, ich habe noch eine gewisse Lebenserwartung. So, also und aber ich glaube fest daran, dass ich es erleben werde und tröste mich wie doch viele andere. Es gibt immer ein paar Meckerer, wie viele andere damit, dass es in der Zwischenzeit ganz, ganz viele andere tolle Zeremonienbücher oder wer weiß, vielleicht auch nochmal andere Bücher gibt, weil Walter Moers ist ja immer für jede Überraschung gut, weil zu einem Autor der Hochkomik gehört auch, ich glaube, das hat auch schon Charlie Chaplin gesagt, man muss immer Erwartungen unterlaufen. Man darf Erwartungen nicht bedienen.
Wolfgang Ferche, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Es hat mich gefreut, Frau Abraham. Ihnen auch ganz vielen Dank.
Und zum Abschluss haben wir natürlich noch einen Musikwunsch für Sie.
Und zwar ein Stück Filmmusik. Ich bin ein bisschen mit Spanien verbunden, liebe sehr den Regisseur Almodóvar. Und wir hören aus dem Film Sprich mit ihr, Kukurukuku, ein sehr melancholisches Liebeslied.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.